Erntedank gibt es in diesem klassischen deutschen Zuschnitt, wie wir ihn heute haben, in der Bibel nicht. Das Erntedankfest ist dort geprägt im Wesentlichen von einer ländlichen Bevölkerung, die davon gelebt hat, dass jedes Jahr Regen und Saat und Ernte sich ereignet hat. Das war quasi von der Hand in den Mund. Das, was wir heute haben, Technik, Versicherung, Licht, Handys, all das, was wir als Segen Gottes für uns in vielerlei Hinsicht empfinden, das war damals vielleicht reduziert auf einen Stock oder einen Esel, vielleicht auf ein Bett, das besonders bequem war. Aber vieles von dem Reichtum, von der Größe, von der Brillanz, von der Schönheit, was uns heute so vor Augen steht, wenn wir an Erntedank in unserer Gesellschaft denken, hat es in der damaligen Zeit so nicht gegeben. Damals war Saat und Ernte im Wesentlichen verbunden mit Überleben, mit Hunger, mit Leid, vielleicht sogar auch mit Sterben, wenn die Regenzeit ausblieb, wenn die Ernte ausfiel, wenn man nicht genug hatte. Das war viel näher beieinander. Die existenzielle Frage von Saat und Ernte war ungleich bedrängender als in unserer Gesellschaft, unseres Breitengrades hier. Wenn man in Mali lebt, in Afrika, in dem Sahelgürtel, da ist es noch diese gleiche existenzielle Bedrohung und Bedeutung. Wenn es dort regnet, haben sie zu essen. Wenn es nicht regnet, dann ist es ein Mangeljahr. Dann wird es sehr, sehr schmal und sehr eng. Das Essen wird sehr eingeteilt. Und wenn es 2 Jahre vielleicht nicht regnen sollte, dann wird es sehr, sehr notvoll. Man muss flüchten oder das Vieh stirbt. Menschen verhungern. Erntedank. In dieser unmittelbaren Bedeutung angesprochen von Saat und Ernte, dieser Unmittelbarkeit von es muss etwas herauskommen, sonst überleben wir nicht. Das stand den Menschen vor Augen, auch zur Zeit Jesu. Saat und Ernte waren existenzielle Begriffe, die sozusagen im Alltag, im Leben der Menschen verankert waren. Jesus erzählt ein Gleichnis über Saat und Ernte, das, wenn man es liest und da eintaucht, einen zunächst einmal komplett verblüfft zurücklässt. Wir lesen den Text aus Markus Kapitel 4, die Verse 26 bis 29. Das ist ein Kapitel, in dem verschiedene Gleichnisse Jesu erzählt werden. Und dieses Gleichnis beginnt ganz kurz und knapp mit der ganz lapidaren Einleitung. Und Jesus sagte, Jesus erzählte, Jesus sprach, mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mann den Samen auf die Erde streut, dann schlafen geht, wieder aufsteht, bei Nacht und bei Tag, und der Same geht auf und wächst empor, ohne dass er, der Bauer, davon weiß. Von selbst bringt die Erde Frucht, erst den Halm, dann die Ehre und endlich das volle Korn in der Ehre. Sobald aber die Frucht es zulässt, legt er alsbald die Sichel an, denn die Ernte ist da. Das war's. Und ich glaube, die Leute haben damals ähnlich geguckt wie ihr. Ja, wie jetzt? Kannst du das nochmal erzählen? Ja, können wir gerne machen. Mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mann oder wie wenn ein Bauer den Samen auf die Erde streut und dann schlafen geht und wieder aufsteht bei Nacht und bei Tag. Und der Same geht auf und wächst empor, ohne dass er selbst davon weiß. Von selbst bringt die Erde Frucht, erst den Halm, dann die Ehre, dann endlich das volle Korn in der Ehre. Sobald aber die Frucht es zulässt, legt der Bauer alsbald die Sichel an, denn die Ernte ist da. Wenn man dieses Bibelwort liest, dann entdeckt man zunächst einmal, dass es hierbei in dem Bild, wie schon angedeutet, um etwas geht, wo man sagen kann, das eine beginnt hier, es geht um die Saat, da fängt alles an, können jetzt nicht alle lesen, aber die meisten. Und weil hier hinten schon der Erntedanktisch so schön aufgebaut ist, machen wir hier dann sozusagen die Ernte hin. Darum geht es. Der Beginn ist die Saat und das Ende ist die Ernte. Und dazwischen, das ist interessant, in unserem Gleichnis passiert eigentlich nichts. Wenn ihr den Bibeltext lest, passiert da, also für uns Menschen, in unserem menschlichen Denken, eigentlich nichts. Der Bauer hat seinen Job gemacht, er hat gesät und dann vergeht die Zeit. Und dann vergeht noch mehr Zeit. Und dann ist Ernte. Und man fragt sich so, wenn man das zuhört, was Jesus da erzählt, was willst du uns eigentlich sagen? Was willst du uns eigentlich vermitteln? Irgendwie ist das schon alles so klar. Und doch ahnt man, irgendwas steckt da drin, was unglaublich provozierend ist. Jesus macht deutlich, die Saat beginnt mit der Tätigkeit des Bauern und dann passiert eigentlich nichts, was der Bauer macht, außer er lebt fröhlich sein Leben. Also das Provozierende ist ja sogar, er geht schlafen und steht auf, er geht schlafen und steht auf. Und die andere Bemerkung über den Bauern ist, er kriegt nicht mit, wie es wächst. Wir sind ja immer so eingestellt auf, was muss ich tun? Da wird jetzt gesagt, okay, also das, was wir lernen könnten, wenn es denn diese Bedeutung hätte, wäre, geh schlafen, steh auf und krieg am besten nichts mit. Manche wünschen sich das ja, aber das ist sicherlich nicht gemeint. Was macht Jesus mit dem Wort? Was sagt er in diesem Wort? Jesus beginnt mit der üblichen Einleitung, mit der sagt, das Reich Gottes, mit dem Reich Gottes ist es so. Mit der Herrschaft Gottes, mit der Macht, mit der Kraft Gottes in dieser Welt verhält es sich so. Es geht also zunächst einmal gar nicht primär um uns, um einen an uns gerichteten Anspruch, sondern Jesus wendet unseren Blick auf einen Zusammenhang, wo er sagt, das Reich Gottes, die Herrschaft Gottes, das Königtum Gottes, von ihm sollt ihr Folgendes wissen. Es hat angefangen, es ist begonnen, es ist ausgesät worden. Dafür nimmt Jesus das Bild von Saat und Ernte. Es hat begonnen. Es ist wie ein Same, klein und unscheinbar, auch vielleicht planlos, einfach auf den Acker geworfen. Damals hat man nicht so schöne, wunderbare, gerade Furchen sozusagen gezogen, wie wir das heute kennen. Man hat früher den Boden ein wenig vorbereitet und dann wurde wirklich großzügig auf die Erde der Same gestreut. So, sagt Jesus, ist das mit dem Reich Gottes. So beginnt Gott sein Tun und sein Handeln in diesen Tagen, Klammer auf, mit mir, Klammer zu. Jesus stellt es ja, wenn wir den Markus, und wir wollen den Markus bis Weihnachten, so bis zur Adventszeit ein wenig intensiver kennenlernen, Jesus beginnt seinen Dienst, indem er sagt, Kapitel 1, in Vers 15, die Zeit ist gekommen, das Reich Gottes ist nahe gekommen, dreht um, kehrt um und glaubt. Glaubt an die Heilsbotschaft. Das Reich Gottes hat begonnen. Die Königsherrschaft Gottes ist nahe gekommen, ist zu den Menschen gekommen. Sie hat begonnen. Und dann sagt Jesus mit diesem provozierenden Gleichnis, in dem nichts passiert, eigentlich in Summe Folgendes aus. Es hat unscheinbar begonnen, aber täuscht euch nicht. Dieses begonnene Werk Gottes führt mit Sicherheit durch die Zeit mit Sicherheit zum Tag der Ernte. Es wird eine Ernte geben. Das Reich Gottes bleibt nicht unterwegs irgendwo stehen und hört auf. Das Reich Gottes, das sozusagen so zart, so schwach wie mit Samen auf die Erde geworfen begonnen hat, wird diese Gesellschaft und diese Welt durchdringen. Es wird, wenn die Zeit reif ist, wenn die Frucht ausgeprägt ist, wenn sozusagen das Feld in vollem Korn oder in vollem Mais oder voll mit Rüben oder voll mit ausgereiften Kartoffeln, was immer wir jetzt denken wollen. Wenn die Frucht reif ist, guckt der Bauer, wenn die Frucht es zulässt, sozusagen noch 2-3 Tage rum, ist zu feucht, ist zu nass, wie sieht's aus, Prognose, Wetter, heute ist ein guter Tag, heute ernte ich. Der Tag der Ernte, wenn die Frucht sich ausgebildet hat, wird kommen. Was will Jesus damit eigentlich provozieren? Was will er damit anstoßen? Was soll mit diesem Gleichnis eigentlich vermittelt werden? Wozu sagt er das? Nun, wir hatten beim letzten Mal, als es nicht ganz so sortiert war, die Predigt, gehört, dass Jesus damit zu kämpfen hatte in seiner Zeit, dass sehr fest geprägte Vorstellungen von dem existierten, wie der Messias sein sollte. Jesus hatte selber 2 Leute in seiner Mannschaft, die früher Zeloten waren. Wir würden heute Terroristen sagen, Befreiungskämpfer, Freiheitskämpfer. Die Zeloten wollten mit militärischer Macht und mit Überfällen von gut organisierten kleinen sozusagen Eingreiftruppen, die römischen Soldaten hier und da in Unruhe versetzen. Sie haben auch viel in Unruhe hervorgerufen, sind verfolgt worden, weil eben auch dabei Menschen zu Tode kamen und sie wurden verfolgt und dann, wenn man ihrer habhaft werden konnte, eben auch entsprechend bestraft und getötet. Also Jesus hatte selber so 2 ehemalige von der Truppe dabei, denen es mit allem, worum es ging, nicht schnell genug ging. Die Königsherrschaft Gottes muss doch irgendwie, die muss doch irgendwie mal anfangen. Das muss man doch sehen können. Das muss doch irgendwo beginnen. Das muss doch wenigstens mal so mit der Aufstellung einer Truppe beginnen. Das muss doch irgendwie mit fanatischen oder begeisternden Reden beginnen, wo man so eine Herrschar von Jüngern zusammensammelt. Das muss doch irgendwie dem Gegner, den römischen Soldaten, dem Besatzer Furcht einflößen, wenn da der Messias kommt. Und Leute, die vielleicht so gedacht haben, denen war dieser Hinweis, dieses Gleichnis zunächst einmal eine Überraschung, dass er deutlich machte, von all dem kommt da gar nichts vor. Also auf diese Weise, offensichtlich sagt Jesus, wird nichts passieren, sondern es gibt einen Anfang, es gibt eine Saat und es gibt eine Ernte. Über das Wie dazwischen sagt er nicht viel, aber Bedeutendes. Und anderen ging es einfach nur zu langsam. Die dachten, irgendwie, da ist noch nicht. Ein bisschen was ist da, ist ganz nett, aber irgendwie, es will nicht so richtig ins Rollen kommen. Und Jesus macht in diesem Gleichnis mit den Bauern eigentlich etwas deutlich, nämlich, dass er sagt, da wo gesät worden ist, wird es mit Sicherheit eine Ernte geben. Und das, was geschehen muss, damit es von der Saat zur Ernte kommt, was Jesus dort andeutet, ist eigentlich, dass die Zeit die Arbeit übernimmt. Es vergeht nur Zeit. Und die Zeit arbeitet für den Bauern. Er schläft, er steht auf, er schläft, er steht auf. Er kann in der Zeit, die vergeht, anderes tun. Er kann Werkzeug reparieren, er kann Körbe flechten. Er kann sich um seine Familie kümmern, er kann andere Tätigkeiten tun, die ein Bauer tun muss, die anfallen. Aber es ist nicht seine Aufgabe und es liegt auch nicht daran, ob es eine Ernte gibt oder nicht, ob er nun jeden Tag auf das Feld rennt und an der Saat zupfelt. Es ist völlig irrelevant, ob er gucken geht. Wir wissen natürlich macht es Sinn, wenn man vielleicht mal Unkraut jätet. Heute kippen wir Glyphosat drauf, dann ist das auch geregelt. Aber alles das interessiert Jesus eigentlich gar nicht. Ob man da noch mal gucken muss und ob man noch mal Unkraut jätet. Er sagt, das Eigentliche übernimmt der Boden. Das Eigentliche übernimmt sozusagen das Verborgene. Die Zeit, die verstreicht, bewirkt oder in der Zeit, die verstreicht, wurzelt der Same, prägt den Halm aus. Die Zeit vergeht, es wettert das Wetter, es regnet, es scheint die Sonne, es windet, es gibt Tau. All das trägt dazu bei, dass die Saat weiter wächst, der Halm aufgeht und dass Frucht entsteht. Interessant ist sicherlich für uns zu wissen, dass in der Zeit Jesu die Israeliten nicht wie wir heute in Prozessen denken. Wir denken ja heute alles als Prozess. Die Ernte und das Hervorbringen sozusagen der Frucht war für die Leute damals, für die Hebräer, ein Wunder. Sie konnten sich das nicht erklären, die Zusammenhänge letztlich. Es war ein Wirken Gottes, so wie wir es gesungen haben, auch in unserem Lied, da tönte es noch durch. Gott schenkt Gedeihen und Wachsen. Das steckt dahinter, die Beschreibung des Wunderbaren. Gott wirkt es auf verborgene Weise. Die Zeit vergeht und Gott wirkt es. Und dann, sagt Jesus, dann kommt die Ernte. Und wir sind natürlich eher eingestellt, wir fragen, wann kommt sie? Wie kommt sie? Wo kommt sie? Was muss ich tun? Und Jesus lächelt, ich denke, er hat gelächelt. Er hat gesagt, die Zeit sorgt dafür, dass die Frucht sich ausbildet. Und wenn die Frucht gut steht, wenn es soweit ist, wird Gott ernten. Es wird eine Ernte am Ende der Zeit geben, kein Gericht. Jesus redet hier anders als das Zitat aus dem Joel. Jesus redet hier nicht vom Gericht, sondern redet einfach nur davon, dass es eine Ernte geben wird am Ende der Zeit. Und wenn man sich einlässt auf dieses Wort, bewegt einen die Frage immer brennender, wozu erzählt er das? Wir ahnen es, ja. Also mir ging es so, ich sagte, der Text hat mich angefangen, sowas von zu ärgern, weil ich merkte, hey, da wird eine solche Banalität erzählt. Und Jesus hat nie Banalitäten erzählt. Und wenn er sie erzählt hat, war dahinter meistens eine interessante und grandiose Botschaft. Jesus, wozu erzählst du das? Dann habe ich so gedacht, das Einzige, wie man verstehen kann, was er hier so andeutet, ist im Grunde, er sagt es nicht, aber es schwingt durch die Worte mit, habt Vertrauen zu Gott. Vertraut. Kommt raus aus der Aktivität. Vertraut Gott. Gott wird den Anfang, den er gegeben hat, nicht einfach sozusagen brach liegen lassen. Das Korn wird nicht auf dem Feld vergammeln. Die Saat wird zu einer Ernte führen. Seid gewiss, seid gelassen. Entspannt euch. Gott sorgt, während die Zeit vergeht. Gott sorgt dafür, dass es eine Ernte geben wird. Dafür hat er gesät. Ihr könnt nichts dazu tun. Ihr könnt es nicht beschleunigen durch kriegerische Aktivität. Ihr könnt es noch nicht mal beschleunigen durch besonders frommes Beten. Jesus erwähnt es hier nicht. Es gibt in der jüdischen Tradition einen Rabbi, der einmal gesagt hat, wenn das Volk Israel nur zweimal hintereinander wirklich den Sabbat halten würde, dann kommt der Messias sofort. Er ist offensichtlich noch nicht sofort gekommen. Was heißt, sie haben es bisher nicht geschafft, dass zweimal derselbe Sabbat richtig gehalten wurde. Aber auch das ist ja nicht entscheidend. Jesus macht deutlich, ihr könnt das Kommen nicht beschleunigen. Alles, was euch zuzumuten ist und was ich euch sage, ist, dass das, was Gott beginnt, zur Ernte führen wird. Habt Vertrauen. Glaubt, dass es zu einer Ernte kommt. Gott wird dafür sorgen, dass die Saat in voller Frucht ausgeprägt ist und dass das, was begonnen hat mit mir, auch zum Ziel kommt. Okay. Alles haben wir dann verstanden. Wir sollen also gelassen bleiben. Nun kann man ja Gelassenheit nicht befehlen. Man kann auch nicht Entspannung befehlen. Man muss sich darauf einlassen. Was macht nun der Bauer in der Zeit? Was macht eigentlich, wenn wir mal die Geschichte nochmal angucken, was macht der Bauer in dieser Zeit? Er macht nichts, was wirklich unmittelbar mit dem Vorgang von Saat und Ernte eigentlich zu tun hat. Weil Jesus sagt, der Bauer hat damit nichts zu tun. Dass es von Saat zur Ernte kommt, ist ein Segen und ist souveräne Arbeit Gottes. Vertraut dem, dass Gott darüber wacht, dass Gott den Anfang und das Ende in der Hand hat. Vertraut. Vertraut einfach darauf. Erste Schlussfolgerung. Wenn das so ist, dann könnte das ja für mich und meine Existenz auch in der Nachfolge Jesu sehr entspannend sein. Wenn das so ist, so provokant, wie Jesus das hier sagt, könnte es ja bedeuten, dass es gar nicht unbedingt auf meine 1400 Ideen, was ich alles machen muss, eigentlich ankommt. Glaubt, dass der Beginn, den Gott in mir gesetzt hat, zum Ziel kommt und fange an, so könnten wir jetzt ergänzen und vielleicht so unsere Frage füllen, und fang an, in dieser Freiheit, in dieser geschenkten Gelassenheit von Gott, in diesem geschenkten Raum von Zeit zu leben. Wie lebt man, wenn man nichts tun muss? Eine für Schwaben schier unbeantwortbare Frage. Man muss Ebbes schaffen. Nur wer Ebbes schafft, taugt Ebbes. Kann man einfach, ja, wie will man denn das beschreiben, wenn man nichts zu tun hat? Langeweile würden wir vielleicht sagen. Das ist langweilig. Ja, das stimmt. Ursprünglich wird das ja so bedeuten. Wir haben lange, nämlich unendlich, Weile, nämlich Zeit. Weile ist ja nur ein anderes Wort für Zeit. Wir haben lange Zeit. Wir haben viel Zeit. Und das Wort viel ist schon wieder verräterisch, weil viel eigentlich ein Mengenbegriff ist. Und mit der Menge haben wir es gerne. Wir sind nämlich gerne eingestellt im Haben, im Dinge besitzen, im Dinge machen müssen, im Zählen, im Kalkulieren, im Abrechnen, im Abhaken. Wir haben gerne To-Do-Listen. Wir müssen gerne etwas machen müssen. Wir sagen das vielleicht nicht so, aber wenn nichts kommt, wenn einfach im Grunde genommen bloß Raum ist, nur Zeit ist, nur lange Zeit ist, also lange ist ja eher so ein Distanzbegriff oder ja ein Dauerbegriff. Wir haben lange Zeit und wir fragen ganz schnell, wozu? Wofür? Und das, was uns von unserer gesellschaftlichen Prägung einfällt, ist, dass wir Dinge tun müssen. Was macht der Bauer? Was tut der? Im Englischen gibt es ein Wort, das es im Deutschen nur schwer zu übersetzen gibt, nämlich so im Being, eine Zeitform, die bedeutet, man ist fortwährend, fortwährendes Sein. Wir hatten die Tage kurz drüber gesprochen. Man wäst vor sich hin. Wir denken immer, ja, vor sich hin wesen ist verwesen. Nein. Das heißt, mein Wesen, ich bin. Und ich bin. Und ich bin. Da sein. Und wieder stellt sich die Frage, ich bohre ein bisschen drin rum, was bedeutet als Christ da sein? Was heißt es für uns Menschen, die wir am Anfang mit zu der Saat, die mitbekommen haben, dass Gott sich in unser Leben gesät hat, dass wir Christus erkannt haben, dass wir Christus geglaubt haben, dass wir Jesus als unseren Herrn und Heiland in unser Leben aufgenommen haben? Und dann sagt Jesus sozusagen, mach dir keine Sorgen, Stefan. Die Ernte kommt auch in deinem Leben. Was muss ich tun? Sei. Sei. Lebe. Ich habe mal einen Spruch gelesen, früher in der Nähe vom Theologenseminar in Hamburg. Werde, was du bist, aber sei es ganz. Ein geniales Wort. Wir sind durch Jesus Christus Kinder Gottes. Wir sind wiedergeboren. Ich habe ja nur eine Enkelin und es ist granatenmäßig zu beobachten, wie die Zeit vergeht. Die macht nichts. Die reift, die wächst, die gedeiht, die schreit. Jetzt hat sie das Drehen raus, das Krabbeln ist entdeckt. Jetzt findet sie Sachen, die sie nicht soll. Wir sind wiedergeborene Kinder, wir sind wiedergeboren als Kinder Gottes. Und Gott sagt, sei, lebe, sei, wozu ich dich gemacht habe. Und er fügt sicherlich nicht ohne Hintergedanken dazu, sei es ganz, weil das etwas ist, was wir vielleicht auch wie Kinder eben auch lernen müssen. Was bedeutet es, Christ, ja, wie sagen wir es jetzt, Christ zu sein? Mir ist aufgefallen, dass wir oft Schwierigkeiten haben in dieser Denke, weil wir in einer Gesellschaft groß geworden sind, in der es immer ums Haben geht, immer ums Besitzen. Wir müssen immer Dinge leisten, wir müssen Dinge machen. Es geht immer um Nachvollziehbares, Kalkulierbares, um Besitzendes. Und wir müssen immer mehr tun und immer mehr besitzen, weil es zum Besitz gehört, wenn man so denkt, dass das, was man besitzt, immer weniger wird. Ich kaufe mir ein neues Auto, ich will es haben. Allein, dass es dasteht, wird es jeden Tag älter. Nur die Zeit sorgt dafür, dass es wertlos wird. Ich brauche es noch nicht mal fahren. Wenn ich es fahre, wird es noch schneller wertlos. Wir haben so viele Dinge, die wir besitzen müssen. Wir müssen immer Neues dazu tun, weil wir den Eindruck haben, wenn wir etwas besitzen, wird es weniger. Jesus denkt völlig anders. Jesus geht davon aus, dass es darum geht, diese Zeit, die zwischen Saat und Ernte ist, da geht es darum, dass wir sind, dass wir leben aus dem Wissen, wir sind Kinder Gottes. Gott wird die Saat in uns auf geheimnisvolle Weise zur Reife bringen. Und dazwischen dürfen wir und sollen wir leben. Leben, sein, aus der Quelle Gottes trinken. Jetzt kommen so viele neue andere Bilder. Ich will uns einige kleine Brücken bauen. Wir haben heute Morgen gehört zum Beispiel, alle eure Sorge werfet auf ihn. Das ist der Wochenspruch aus 1. Petrus 5, Vers 7. Alle eure Sorgen werfet auf ihn, denn er sorgt für euch. Wieder könnten wir sagen, was mache ich mit einem sorgenlosen Leben? Was soll ich denn dann machen? Gut, es gibt Menschen, die suchen dann Sorgen. Ja, also wenn blauer Himmel ist, ist er gar zu blau. Also müssen wir gucken, wo wir die Wolke herkriegen. Sonst ist ja, ne? Wir müssen irgendwas machen. Alle eure Sorgen werfet auf ihn. Was mache ich, wenn ich keine Sorge habe? Sorge ist Ausdruck eines Lebensstils, wo es immer um Besitz und Haben geht. Wer hat, sorgt sich. Wir haben das mal durchgespielt, ich habe schon mal erzählt mit Pastoren. Was mache ich mit 40 Millionen Lottogewinn? Erstens haben wir festgestellt, es reicht nicht. Und zweitens habe ich gemerkt, allein die Folgeüberlegung, was man alles, wenn man das Geld plötzlich hat, machen muss und bedenken muss. Wem gebe ich es? Welcher Bank? Wer ist vertrauenswürdig? Wo gibt es die meisten Zinsen? Wie komme ich an meine Zinsen? Da habe ich gedacht, gute Güte, die Probleme hatte ich vorher gar nicht. Sorget nicht. Er sorgt für euch. Wir kennen das Gleichnis aus dem Matthäus, was nur bei Matthäus steht. Nicht nur alle eure Sorgen werfen, sondern sorget nicht, denkt an die Lilien auf dem Feld. Jeder Tag hat seine eigene Sorge. Da formuliert in einer anderen Sprache, mit einem anderen Bildwort Jesus die gleiche Sorglosigkeit. Wir denken, das kann doch gar nicht gut gehen, wir können doch nicht sowas nur in den Tag hineinleben. Und Jesus denkt, Stefan, versuch's doch mal zu denken. Ja, wie jetzt? Versuch's mal zu denken. Was passiert, wenn du nicht an gestern und nicht an morgen denkst? Aha, der Schlaue denkt, dann bleibt nur heute übrig, eben. Das sagen übrigens alle Leute, sagen sogar die Psychologen mittlerweile. Es gibt eine ganze theologische Richtung, die darauf abfährt. Achtsamkeit, lernen bewusst im Hier und Jetzt mit mir selbst zu leben. Da zu sein. Wenn es nicht ums Haben, nicht ums Besitzen geht, wenn es nicht darum geht, dass sozusagen ich der hinterher sein muss, der etwas macht, der etwas tut, wenn es um das Sein vor Gott geht, wie gestaltet sich das? Wie lässt sich das denn beschreiben? Wer lernen will, zu sein, zu leben. Und wer den Blick nicht fokussiert auf den Besitz, auf das Haben, auf das Anreichern, auf das Kontrollieren, auf das Sorgen, was ich machen muss, der wird frei für Begegnung und Erlebnis. Und darum geht es Jesus. Lass dich doch ein auf diesen Tag und begegne Menschen. Wozu? Lieb sie. Wozu? Berühre sie mit meinem Geist. Wozu? Vielleicht kannst du ihnen helfen. Begegne ihnen in meiner Gesinnung. Du musst nichts kontrollieren. Du musst nichts haben, schaffen, machen, tun, um am Ende zu sagen, das habe ich heute gemacht. Leb in diesen Tag, schau, geh in diesen Tag und schau, wo du Begegnung, Erlebnis hast. Ich will es an einem Beispiel versuchen, einmal durchzubuchstabieren. Wir denken ja oft zum Beispiel, ich muss stille Zeit machen. Also Bibel lesen ist gut, beten ist gut, die Deutschen müssen stille Zeit machen. Vor 7 Uhr morgens. Sonst liegt da keine Salbung drauf. Engländer haben das Problem nicht, aber gut. Wir müssen. Was wäre, wenn wir die stille Zeit einfach mal anschauen unter dem Gesichtspunkt vom sei doch einfach du in dieser Welt. Ich bringe schon die Ernte hervor. Sei doch einfach. Leb doch. Was wäre dann stille Zeit? Stille Zeit wäre dann nicht mehr ein Termin, nicht mehr eine Pflicht, nicht mehr im Tagesablauf mit Uhrzeitangabe abhakbar, sondern die stille Zeit würde plötzlich einfach eine Begegnung werden. Hast du auch schon stille Zeit gemacht? Würde vielleicht richtiger beantwortet werden müssen mit, ich bin heute Morgen dem Herrn begegnet. Was habt ihr gemacht? Wir haben zusammen Frühstück gemacht, wir haben gemeinsam Kaffee getrunken. Und er mit Milch oder ohne Milch, weiß ich nicht. Ich habe mit Milch genommen. Wir haben stille Zeit gehabt, wir haben uns begegnet. Dieses Ereignis, dieses Erlebnis, diese Begegnung Jesu hat nun etwas Interessantes an sich, denn sie steht unter demselben Segen, den Jesus sozusagen beschreibt in dem Weg von Saat zur Ernte. Heimlich und im Verborgenen wird in mir durch den Geist Gottes etwas geschehen und wachsen und verändert. Nämlich der Geist Gottes wird mehr und mehr anfangen, das Wesen Gottes in meinem Wesen zu verankern. Und während ich so für mich hinwese mit Gott und in der Gegenwart Gottes, wird mehr von ihm in mir und durch mir zu anderen Menschen hindurch tönen. Jesus sagt, es ist begonnen in der Saat. Es wird eine Ernte geben. Aktiv machen, beschleunigen könnt ihr es nicht. Ihr könnt lernen, in diesem Wissen gelassen zu leben in meiner Gegenwart. Ihr könnt euch einlassen, aus meiner Kraft und aus meiner Liebe vor mir und mit mir unterwegs zu sein. Und statt immer zu zählen und zu gucken und zu haben und zu kontrollieren, lade ich euch ein, aus meinem Wesen in meiner Gesinnung zwischen den Menschen in dieser Welt zu sein. Das ist gut für euch, weil in euch etwas wächst von meinem Wesen. Der ein oder andere hat vielleicht im Hinterkopf die Geschichte aus dem Evangelium des Johannes, vom Weinstock und den Reben, bleibet an mir. Lebt in meiner Gegenwart und begegnet mir, seid mit mir unterwegs. Und wenn ihr nur darauf den Fokus legt, in mir, bei mir, mit mir unterwegs zu sein, du und ich, dann wird in euch, das ist der gleiche Mechanismus, der gleiche Automatismus, den Jesus dort festlegt, dann wird es in euch und bei euch zum Ausprägen der Frucht kommen. Bleibet an mir. Achtet darauf, darum geht es, dass ihr mit mir und bei mir und in mir seid. Das ist alles, worauf der Fokus zu richten gilt. Und wenn ihr so unterwegs seid in dieser Geistes- und Gottesgegenwärtigkeit, dann wird mein Wesen durch euch diese Welt berühren. Weil Jesus Liebe ist und weil Jesus in seinem Wesen sanftmütig ist und weil Jesus demütig ist. Und wenn wir mit Jesus unterwegs sind, werden wir es relativ unverstellt, leicht, ohne Leistungsgedanken vielleicht sagen können, kann ich dir helfen? Kann ich irgendwas tun, was dir gut tut? Kann ich dir unter die Arme greifen? Wie kann ich dir helfen? Weil Jesus in mir präsent ist durch seinen Geist, werde ich es leicht haben, andere Menschen mit seiner Liebe zu berühren und der Vergebung. Ich lade uns also heute ein, an dieser Stelle dies neu zu entdecken, dieses Sorget nicht oder in dieser provokanten Sorglosigkeit sich zu verstehen, dass Jesus uns Raum und Zeit öffnet, in seiner Gegenwart konzentriert mit ihm und bei ihm zu sein, frei von Leistungsgedanken, sondern darauf zu vertrauen, Jesus wird in mir die Frucht ausprägen, bis der Tag kommt, wo er mich erntet. Und solange lebe ich, solange wese ich in seiner Gesinnung vor mich hin. Solange will ich lernen und die Augen darauf richten, nicht wieder in dieses Zählen und Haben und Besitzen zu rutschen, sondern in der Gegenwart Gottes von seinem Wesen, von seinem Geist ein Stück mehr bestimmt und darauf fokussiert, diese Welt zu durchschreiten, Menschen zu begegnen, mit Liebe, mit Vergebung, mit Ermutigung zu begegnen und zu berühren und darauf zu vertrauen, dass am Ende auch in meinem Leben die Frucht ausgebildet ist, die Gott sehen will. Es beginnt mit dieser herzlichen Einladung: Mach dir keine Sorgen. Ich sorge für dich, lass dich ein auf diesen sorglosen Weg in meiner Gegenwart, vertrau mir. Vertrau mir, dass du auf diesem Weg reifst und weiterkommst und dass in deinem Leben Ernte einmal sein wird. Es wird sich Frucht ausbilden. Vertrau mir. Aber vergiss nicht zu leben. Leb einfach. Sei so für dich hin, wie ich dich gemacht habe, als Kind Gottes. Sei es ganz. Die Frucht wird nicht ausbleiben. Amen.